und auch die wesentlichen Prinzipien für das Bauen schon lernen. Das wird auch gleich gelöst. Ich finde das heute Morgen einen wunderbaren Raum, den Gott schafft durch sein Wort, durch seine Zusagen. Wenn uns gleich zu Anfang des Gottesdienstes gesagt wird, dass wir die Zeit der Gnade haben, dass heute der Tag des Heils ist, das ist eine wunderbare Einladung. Gott lädt uns ein in einen Raum, in den wir hineintreten dürfen, und wir haben es gleich begriffen, auch wenn wir unsere Baustellen dabei haben, weil er uns in Gnade begegnet. Wir sind nicht eingeladen zum Gericht. Wir müssen nicht Angst haben, sondern wir sind eingeladen in den Raum der Gnade, seine Gnade zu erleben, die verändert, die heil macht, die befreit, die unsere Schuld tilgt, die unser Leben verändert. Und da können wir doch eigentlich mit Freude hinzutreten und können sagen, ja, das wird auch wirksam. Die Gnade wird wirksam in unserem Leben. Dieses Heil, das durch Jesus geschehen ist, das neues Leben möglich ist, Veränderung, das wird wirksam. Das ist der Raum heute auch, den Gott uns schenkt. Und die Lieder haben uns ermutigt, darin auch zu leben und das zu empfangen. Ich bin ein gesegneter Mann. Ist noch nicht meine persönliche Aussage, das kommt noch. Aber das sagte der 39-jährige Amerikaner Duane Allen Dale, nachdem er im August 2007 aus dem Gefängnis entlassen wurde. Eine DNS-Analyse hatte belegt, dass er seit 18 Jahren unschuldig im Gefängnis gesessen hatte. Das Urteil gegen Quan wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes war dann umgehend aufgehoben worden. Dale umarmte seine Anwältin bei diesem Termin, bei diesem Prozess, wo ihm das mitgeteilt wurde, und sagte ihr als erstes: Ich bin ein gesegneter Mann. Als er seine Familienangehörigen begrüßte, sagte er auch zuerst: Ich bin ein gesegneter Mann. Dann umarmte er sie und alle brachen in Tränen aus. Und als sie widersprechen konnte, sagte er das noch einmal: Ich bin ein gesegneter Mann. Aber ich habe nicht daran geglaubt, dass dieses Urteil jemals aufgehoben würde. Ich lese uns den Text aus dem Wort Gottes, aus dem Lukas-Evangelium, aus dem Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Lukas 17, 11 bis 19. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, zog er mitten durch Samarien und Galiläa. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen etwas entfernt. Und sie riefen mit lauter Stimme: Jesus, Meister, erbarm dich über uns. Und als er sie sah, sagte er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, indem sie hingingen, wurden sie rein. Einer unter ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und pries Gott mit lauter Stimme, fiel zu Jesu Füßen auf sein Angesicht und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus antwortete: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind denn die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, außer diesen Fremden? Und er sagte zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Ich bin ein gesegneter Mann. Normalerweise könnte man erwarten, dass einer, der wie dieser Duane Allen Dale 18 Jahre unschuldig im Gefängnis gesessen hat, zornig und wütend ist über die, die ihn zu Unrecht verurteilten. Und je mehr er dann an diese 18 Jahre und die Umstände denkt, die er da erlebt und erlitten hat, die ganze Situation, umso mehr fühlt er sich doch um das Leben betrogen und der Zorn wächst doch noch mehr. Das wäre doch eigentlich die selbstverständliche Reaktion. Die Frage, warum musste ihm dieses schreckliche Unrecht passieren, die führt uns doch zu Irritation, zu Spannung, zu allem Möglichen. Er hat doch wirklich Grund zu endloser Klage, sogar zu Anklage, zu Hass auf manche Menschen, zu allen möglichen posttraumatischen Reaktionen. Und wer könnte ihm Zorn, schlechte Laune, Zynismus, Anklage, Pessimismus als so Benachteiligter übel nehmen? Aber dieser Mann sagt erstaunlicherweise: Ich bin ein gesegneter Mann. Und ganz sicher ist sein Leben jetzt nicht mehr so, wie es vorher war, im Gefängnis. Oder wie es davor war, bevor er unschuldig im Gefängnis saß. Jetzt ist er wieder es ist wieder ein anderes Leben. Es ist schon ein neues Leben, das dieser Mann begonnen hat. Und er kann in seiner Geschichte und in seinem Neuanfang den Segen Gottes erkennen. Was dieser Mann als Segen bezeichnet, so empfand ich das, das begegnet uns irgendwie auch in der Begegnung, von der uns Lukas erzählt. Und diese Begegnung, die der Lukas erzählt, lässt uns vielleicht verstehen, wie auch schlimme Erfahrungen zu einem Segen mitwirken können. Von 10 kranken Menschen wird berichtet, sie sind aussätzig, gemeint ist wohl die Lepraerkrankung. Da diese Krankheit als ansteckend galt, mussten die Kranken außerhalb der Gemeinschaft der Gesunden leben. Sie werden daher Aussätzige genannt. Sie sind ganz real ausgegrenzt. Sie sind eindeutig vom normalen Leben abgeschnitten. Sie fühlten sich nicht nur so, es waren ihre wirklichen Lebensumstände. Und was für ein erbärmliches Leben. Und so ging es ja auch dem eingangs erwähnten Mann, der als verurteilter Kinderschänder im Gefängnis doch zusätzlich ausgegrenzt, bedroht und vom normalen Leben ausgeschlossen war. Was für eine bittere Erfahrung, wenn das eigene Leben so begrenzt wird. Auch durch körperliche Leiden, besonders durch soziale Ausgrenzung, noch mehr auch durch spürbare Ablehnung, durch Desinteresse, das uns begegnen kann, durch Stigmatisierung, die wir manchmal erleben, durch Unterstellungen, durch falsche Vorwürfe, alles Mögliche. Und wenn wir in so Umstände hineindenken, die manche Menschen erleben, wenn wir sie vielleicht selber nachempfinden können, weil wir sie selbst erlebt haben, da ist doch der Hilferuf, sogar jeder Hilferuf, ganz verständlich. Wenn er denn überhaupt durch den Schmerz, durch die Enttäuschung, die Anklagen hindurch überhaupt seinen Weg findet. Klagen sind ja immer wieder Hilferufe, oft leider in unangenehmer Verpackung und kommen deshalb oft nicht gut an. Klagen bei uns Menschen kommen sie nicht gut an. Bleiben wir aber bei der Erkenntnis, dass bei vielen Nöten, die Menschen erleben und erleiden, jeder Hilferuf ein Recht hat. Und unser Anspruch auf die konkrete Rhetorik, korrekte Rhetorik, die angemessene Stimmlage unnötig ist und zusätzlich den leidenden, Bedürftigen kränkt. Mancher schreit seine Not heraus, anklagend, undifferenziert, vorwurfsbelastet, unterstellend. Und man könnte sagen, muss er, damit man ihn hört, erst einen Kommunikationskurs besuchen? Aber ich kenne das selber. Ich weiß selber, wie unterschiedlich man reagiert, je nachdem, wie einer eine Klage vorbringt, egal welche Ursache sie hat. Wie manche Aussage, manche Stimmlage, manche Begriffe, je nachdem, wie er das Ganze formuliert, einpackt, was er beschreibt, eher in Verteidigung geht, eher in Abwehrreaktion und nicht sich öffnet für eine Klage. Die entferntstehenden Männer riefen mit lauter Stimme: Jesus, Meister, erbarm dich über uns. Der Hilferuf dieser 10 Männer ist nur zu verständlich. Sie mussten eine vielgestaltige Distanz, entfernungsmäßig und auch moralisch, überwinden, um überhaupt gehört zu werden. Offenbar hatten diese Männer schon von Jesus gehört und wussten, dass er Menschen heilt. Und sie rufen nach Erbarmen, nach Mitgefühl, nach Barmherzigkeit, nicht nach ihrem Recht. Für Erbarmen, für mitfühlendes Wahrnehmen und wirkungsvolle Hilfe ist Jesus die richtige Adresse. Aber auch die Gemeinde Jesu ist dafür die richtige Adresse. Für Erbarmen, für mitfühlendes Wahrnehmen und für wirkungsvolle Hilfe ist Jesus und seine Gemeinde die richtige Adresse. Manche Leute haben es gut, die können ihre Nöte gut hörbar machen, so dass es uns wirklich berührt, dass es uns erreicht. Aber schade, wenn es einem nicht gelingt, hinter dem ganzen Klagen, das hörbar zu machen, was eigentlich seine Not ist. Jesus sieht sie in ihrer Not und er hilft ihnen auf ganz unspektakuläre Weise. Er fordert sie auf, sich den Priestern zu zeigen. Denn nach dem jüdischen Gesetz war es die Aufgabe der Priester, Aussätzige, die gesund wurden, durch eine Reinheitserklärung wieder in die Gemeinschaft der Gesunden aufzunehmen. Wer zu Jesus Christus gehört, ist so etwas wie ein Priester Gottes. Und da müssen wir uns jetzt nicht jemand vorstellen, das gibt's ja auch, dass sich das so entwickelt hat aus dem Alten Testament, ist auch ein Stück eine Vorstellung des Priestertums und manche Erscheinungen, auch Bekleidungserscheinungen in der katholischen Kirche entstanden. Das wird nicht so transportiert und das werde ich jetzt auch nicht transportieren, aber diese Funktion des Priesters spiegelt sich auch wieder, nicht nur in Jesu Haltung, sein stellvertretendes Sterben zum Beispiel, ein priesterliches Tun, sein Eintreten für die Menschen, er bringt das Opfer, sondern wir sind auch damit hineingenommen. Im 1. Petrusbrief Kapitel 2, Vers 9 heißt es über die neue Existenz von Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Ihr aber seid das auserwählte Volk Gottes, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Volk seines Eigentums, also wunderbare Worte, die unser neues Sein beschreiben. Und dann wird gesagt, wofür das Ganze ist. Und da wird unter anderem gesagt, um die Wohltaten dessen zu verkünden. Und verkünden ist nicht nur die Predigt, sondern auch zu leben, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Und wenn man dieses Wort ganz praktisch verstehen will, dann merkt man, es hat ganz viele positive, praktische Konsequenzen für unsere Lebensgestaltung, für unseren Umgang mit uns selbst, für unser Selbstverständnis, für unser Umgang mit dem anderen, für unsere Sicht, für unsere ganze Zukunftsperspektive, für alle Situationen. Auch die, wir sollen Menschen helfen, an denen Gott heilend, heilwirkend gehandelt hat, in die Gemeinschaft der Kinder Gottes richtig aufgenommen zu werden. Der Priester damals, der hat sie beguckt, die Aussätzigen, die meinten, sie sind wieder gesund geworden und hat gesagt, ja, es ist okay, du gehörst wieder vollwertig dazu. Das war sozusagen eine Bestätigung und die wurde hörbar gemacht. Er gehört dazu. Und ich habe mir das so vorgestellt für uns. Wenn wir miteinander seelsorgerlich zu tun haben, wenn einer seinen Anfang mit dem Herrn macht und auf dem Weg ist, da wäre das, wenn ich das miterlebt habe, wenn ich mit dem Menschen vielleicht diesen Weg gegangen bin, dass ich sein Fürsprecher werde, dass ich ihm mit dem Weg ebne in die Gemeinschaft, wirklich vollwertig dazu zu gehören. Fürsprecher. Ich bescheinige das. Er ist gereinigt. Er ist heil geworden. Er gehört zu Christus. Angenommen, angekommen als Töchter und Söhne Gottes, als unsere Schwestern und Brüder untereinander. Und ich möchte das so sagen, wir sind für die Umsetzung der neuen Wirklichkeit von Menschen mitverantwortlich. Hier in diesen irdischen Gefilden. Auch hier in der konkreten Gemeinde. Fürsprecher. Sein. Ich habe das oft positiv erlebt in manchen Kreisen, die man hatte, wo man über Nöte, Probleme, Schwierigkeiten sprechen musste, die da sind, dass jemand in seinem Weg Schwierigkeiten hat, dass jemand versagt hat, egal was es war. Und ich fand das oft sehr schön, wenn da einer war, der seine Stimme für diesen Menschen erhoben hat, der Fürsprecher für diesen Menschen wurde. Und oft gelingt es natürlich dem Menschen, der nah dran ist, weil er dann auch die kleinen Fünkchen des neuen Lebens sieht und kennt, Fürsprecher zu sein. Und das ist doch eigentlich schön. Der positioniert sich und sagt das, was die Wirklichkeit ist, von der wir ausgehen dürfen. Fürsprecher. Ihr könnt euch an vor 14 Tagen erinnern, Söhne und Töchter Gottes zusprechen. Fürsprechen. Und damit auch deutlich machen, was Gott getan hat, wie Gott den Menschen sieht. Nicht absprechen. Fürsprecher. Unser priesterlicher Dienst. Ermutiger. Man könnte viele verschiedene Perspektiven, das Wort Gottes anstößt in unserem Miteinander, mit jetzt ins Blickfeld bringen. Das als priesterlicher Dienst verstehen, als seelsorgerliches Miteinander, als geschwisterliche Selbstverständlichkeit, als Ausdruck der Liebe, so wie das Gott gemacht hat. Er ist zuerst Fürsprecher durch Christus. An all den Männern geschieht fast verborgen ein Wunder Gottes. Sie wurden alle auf dem Weg gesund. Sie können wieder in das normale Leben der Gesunden zurückkehren. Sie können ihre Verwandten und Freunde in die Arme schließen. Sie gehören wieder dazu. Auch an den Gottesdiensten dürfen sie wieder teilnehmen. Zurück zu Jesus kommt dann aber nur einer von 10. Der kommt, um sich zu bedanken. Das heißt, er preist Gott mit lauter Stimme und betet sogar richtig an. Also richtig setze ich jetzt mal in Anführungszeichen. Es wird auch beschrieben, wie da die Anbetung ganz praktisch aussah. Und ich würde nicht sagen, dass wir jetzt unbedingt die Form wesentlich immer nachmachen müssen, aber es war eine Form, wo man das am stärksten mit ausdrückte, wo die Menschen der damaligen Zeit am meisten verstanden, was jetzt passiert, was in dem Leben dieses Menschen passiert ist. Ihr habt das gelesen. Er pries Gott mit lauter Stimme, fiel zu Jesu Füßen auf sein Angesicht und dankte ihm. Und da wird genau das beschrieben, was Anbetung ist. Niederfallen, sich beugen, in den Staub fallen, Füße küssen, alles das steckt in diesem Wort proskuneo, Anbetung, was im Neuen Testament geschrieben steht. Ich sage das nochmal, ich denke nicht, dass wir das jetzt genauso alles machen müssen, dass es nur diese Form haben kann, aber jeder sah das damals so. Das ist wirklich Anbetung, da unterwirft sich einer, da anerkennt einer die Größe, das Anderssein dessen, vor dem er sich so beugt. Das ist ihm wichtig, das in seinem Dank auszubringen. Dieses Anderssein, von dem wir auch gesungen haben. Diese Größe irgendwo zu dokumentieren durch seine eigene Haltung der Unterwerfung, durch seine eigene Haltung der Demütigung. Wir können das anders machen. Wir dürfen da frei drin sein. Ich denke nicht, dass uns Gebetsformen zwingend vorgeschrieben sind. Wichtig wäre, wie verstehen die Menschen das? Was ist das stärkste Zeugnis durch das, was ich tue? Nicht nur zu Gott hin, sondern dann auch zu Menschen hin, dass sie nachvollziehen können. Womit ehre ich das? Womit ihn? Womit sage ich am stärksten aus? Er ist wirklich größer und er ist wirklich anders. Er ist wirklich gnädig und barmherzig. Es kann ganz viele verschiedene Ausdrucksformen haben. Aber wir können uns das mal vorstellen. Lobpreiszeit oder Anbetungszeit in unserem Gottesdienst. Und die sieht dann so aus. Wir preisen Gott mit lauter Stimme, fallen zu seinen Füßen, auf unser Angesicht und danken ihm. Ich käme uns doch schon ein bisschen fremd vor, dafür aufzustehen. Die Hände kriegen wir vielleicht noch bewegt, manchmal ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, ich will nicht irgendwelche Formen anstoßen, sondern den Gedanken, den ich auch immer wieder in Predigen sage, die Frage, die uns wirklich bewegen darf, wie kann ich Gott in dieser Situation am besten ehren? Das kann in ganz vielen Alltagssituationen sein, das kann im Umgang sein mit irgendwelchen Problemen und Nöten, mit mir selber. Das kann eben aber auch die Frage sein, wie bringe ich das in der Gemeinschaft der Gemeinde am stärksten, am intensivsten, am klarsten zum Ausdruck, wie ich zu diesem Gott stehe und wer dieser Gott ist. Und wie bringen wir das als Gemeinde am stärksten zum Ausdruck? Am glaubwürdigsten. Was transportiert diese Wahrheit am intensivsten? Das war damals diese Form der Anbetung in dieser Situation. Mir kam dann die Frage, warum ist von diesem Mann kein Wort der Klage zu hören über diese furchtbare Zeit der Krankheit? Über diese furchtbaren Umstände des Ausgestoßenseins. Da war jetzt diese tolle Erfahrung, dass das durchbrochen ist und gesund zu werden, aber die Vergangenheit, die lange Zeit, das, was vorher war, ist ja nicht ausgeblendet. Das war ja ein ganz, 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 ganz tiefes Tal. Da ist man ja durchgewandert. Das war ja nicht virtuell. Das war nicht im Simulator. Das war reale Lebenssituation. Und die spricht ja ihre Sprache, die hat ja ihre Wirkung, das geht ja in unsere Existenz hinein. Wenn man mit Menschen spricht, alten Menschen spricht, es gibt eine Generation, so habe ich das erlebt als Pastor, wenn ich mit alten Menschen sprach, je nachdem, was sie erlebt hatten im Krieg, das war so nachwirkend, das war immer ihr Thema. Diese Geschichte, diese schlimmen Jahre, immer ihr Thema. Warum ist von ihm kein Wort der Klage zu hören über die furchtbare Zeit der Krankheit und des Ausgestoßenseins? Darüber, wie Menschen mit ihm umgegangen sind. Stattdessen, Gott sei gelobt und gepriesen. Oder mit anderen Worten, ich bin ein gesegneter Mann. Die Antwort, die Jesus ihm gibt, macht deutlich, warum dieser Mann ein gesegneter ist und warum er ein anderer, ein neuer Mensch geworden ist. Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Der Mann ist nicht nur körperlich gesund geworden, er ist auch ein anderer, ein neuer Mensch geworden. Er ist einer geworden, der sein Vertrauen auf Jesus gesetzt hat. Und sofort merken wir, dann ist es ganz entscheidend, dass ich diesen Jesus wirklich erkenne. Und dass alles, was über ihn gesagt ist und bezeugt wird, als Wahrheit erkenne und annehme. Dass ich darauf mein ganzes Vertrauen setze. Er ist ein anderer geworden, der sein Vertrauen auf Jesus gesetzt hat. Das hat einen Anfang. Das hat einen Anfang in dieser einen Situation, Jesus als Heiler. Aber dabei ist es nicht geblieben. Er ist auch ein anderer geworden, bei dem die dunklen Erfahrungen von, ich sage das jetzt mal bewusst, Krankheit, Einsamkeit, Ausgestoßensein, Ablehnung, Verzweiflung und innerer Krise nicht vergessen, aber geheilt. Bewältigt worden ist. Diese Dinge sind ein Teil seines Lebens. Ja, sie sind nicht auszuradieren als Wirklichkeit, aber sie haben ihn nicht zerstört. Sie sind bewältigt. Dadurch ist er dann sogar gereift und gestärkt worden. Diese wunderbare Erfahrung in der Begegnung mit Jesus geheilt zu werden und Gottes Befreiung von den Fesseln der Krankheit zu erleben, die hat ihm gezeigt, dass er ein von Gott nicht nur geheilter, sondern ein von Gott geliebter Mensch ist. Er hat erlebt, dass Heilung und Heil zusammengehören. Dass bei ihm die Gesundheit seines Körpers nicht das Einzige ist, sondern auch seiner Seele. Und dass das auch mit der Versöhnung mit Gott zusammenhängt. Er ist durch die Begegnung mit Jesus ein neuer Mensch geworden. Und nochmal, er klagt nicht über seine Vergangenheit, eine wirklich notvolle, schwere Zeit, sondern sie ist dadurch helfende Erfahrung, diese Vergangenheit, weil sie mithilft zur Dankbarkeit für die Macht und Hilfe Gottes. Er hat dadurch sehen gelernt, dass er einen gnädigen Gott hat, einer, der sich erbarmt, einer, der ihn auch in der Not nicht allein lässt. Dieser Mann, der 18 Jahre unschuldig im Gefängnis saß, sagt von sich, dass er ein gesegneter Mann sei. Das heißt auch, es macht keinen Sinn zu klagen und zu bedauern und zu spekulieren, wie das Leben verlaufen wäre, wenn dies oder jenes Unglück, diese oder jene Lebensbedingungen, diese oder jene wirtschaftlichen Verhältnisse, diese oder jene Ungerechtigkeit, diese oder jene Bedingungen, die das Leben einfach mit sich gebracht hat, nicht geschehen oder nicht gewesen wäre. Das, was zählt, ist eine bewältigte Vergangenheit. Und das geschieht durch Vergebung und Versöhnung. Das, was zählt, ist eine Gegenwart unter Gottes Führung, die er uns versprochen hat, real, konkret, im Hier, Heute und Jetzt. Und das, was zählt, ist ein hoffnungsvoller Blick auf die Zukunft im Vertrauen auf Gottes Treue und Gottes Macht. Das sage ich jetzt so zusammengefasst. Da geht es natürlich darum, dass das gelebt wird im Jetzt. Wie schnell ist der Blick in die Zukunft angstvoll? Wie schnell empfinde ich in der Gegenwart, dass ich orientierungslos durch die Gegend tappe? Und das hat damit zu tun, mit diesem Vertrauen auf den, der Herr ist der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und wenn wir das leben können, und dazu möchte uns Gott befähigen, bewältigte Vergangenheit, Vertrauen in Gegenwart und Zukunft mit Christus auf ihn, das ist schon Verwirklichung der Hilfe und des Heils, das uns Gott mit Jesus Christus schenkt. Das ist schon gewachsenes Heilwerden. Für mich selbst kann ich auch sagen, ich bin gesegneter Mann. Und jetzt kommt noch eine kontrastreichere Situation, sogar als einer, der in seiner Vergangenheit nicht unschuldiges Opfer war, der nicht unschuldig 18 Jahre im Gefängnis gesessen hat, sondern einer von den wirklichen Tätern, die bewusst Böses getan und gelebt haben. Und ich habe das irgendwann mal gebetet, mit anderen Worten, viel, viel ordinärer, viel, viel platter, als das hier von den Aussätzigen gerufen wird. Aber mit diesen Worten will ich das sagen. Herr Jesus, erbarm dich über mein Leben. Erbarm dich über mein Leben, und Tun. Und der Jesus hat sofort mein Leben radikal verändert. Radikal. Und auch da, wo ich später Unrecht erleiden musste und auch mal Opfer war, durch Verleumdung, durch Lügen, bin ich gesegnet worden. Denn ich konnte diese Bosheiten durch Jesu Liebe ertragen, vergeben und überwinden. Nur durch und mit Jesus. Ich bin ein gesegneter Mann. Und ohne diesen harten Erfahrungen hätte ich nicht so schnell und intensiv die eigenen Grenzen meiner Liebe erkannt. Auch nicht die Grenzen meiner Vergebungsbereitschaft. Die harten Erfahrungen haben die Türen mit aufgeschlossen für Gottes Art zu lieben und für Gottes Art zu vergeben. Und das sagen zu können, ist ein großes Geschenk. Es ist innere Ruhe und Gelassenheit. Es ist Stärke, die Gottes Geist auch durch schwere und unbegreifliche Erfahrungen schenken will und schenken kann. Ich könnte jetzt ganz viele persönliche Geschichten dazu erzählen, wie das Wirklichkeit geworden ist, was da gewesen ist, wie das durch Gott möglich geworden ist, zu Umständen und Situationen dann doch zu einem Kontrast, zu einer anderen Art zu finden und wie genau diese Umstände, auch die unerfreulichen Umstände, hilfreich waren, weil sie mich an meine Grenzen geführt haben. Und weil ich auch da sagen musste, Herr, ich kann den nicht lieben. Herr, ich kann dem nicht vergeben. Das geht nicht. Alles sträubt sich in mir, zum Beispiel bei diesen Dingen. Und dann gesehen habe, ich selbst brauche da Veränderung. Und dadurch wieder barmherziger geworden bin, auch mit Menschen, die Probleme haben, zu lieben und zu vergeben. Das hat ineinander gewirkt. Wer sich als gesegneter Mensch begreifen kann, mit all den Irrwegen, Widersprüchen und auch schmerzlichen Erfahrungen, die das Leben enthält, wer sich mit all dem als gesegneter Mensch begreifen kann, der hat Gottes Gnade erlebt und erkannt. Und wer anerkennt, dass sein Leben zwar anders aussieht, als man sich das manchmal vorgestellt hat, aber dass es ebenso wie es ist, der Raum ist, in dem ihm Gott liebevoll, helfend, wirkend begegnet ist und begegnet, der lernt sein eigenes Leben mit Staunen und Dankbarkeit betrachten. Tue ich auch. Wenn ich mir das anschaue, was hat Gott gemacht? Was hat Gott gemacht? Ich kann nur staunen. Was hat Gott aus vielen Umständen gemacht, die uns so belastet waren, die so schwer waren? Ich kann nur staunen. Und der Segen war nicht erst da und fing nicht erst da an, wo die Situation sich drastisch positiv veränderte, sondern von Anfang an. Und wir lernen, das eigene Leben mit Staunen und Dankbarkeit betrachten. Und vielleicht können wir auch manchmal an uns selbst sehen, dass da ein einmaliges Kunstwerk Gottes entsteht. Dass unser Leben ein Kunstwerk aus dem Atelier Gottes ist. Ein Original. Was unterscheidet den einen Mann, den einen Samariter, von den anderen Geheilten? Was unterscheidet die? Haben die gleiche Erfahrung gemacht. Und wenn wir darüber nachdenken, werden wir merken, was dann zum weiteren Wirken in diesen Menschen beigetragen hat. Dieser Mensch trifft eine Entscheidung und geht einen wichtigen Schritt. Und damit sorgt er dafür, dass Gottes Handeln umfassender ist. Das ist auch wieder ein Bild, das ich vor kurzem gebraucht habe, ein breiter Strom des Heils wird und nicht nur ein Rinnsal einer einmaligen Erfahrung mit Gott bleibt. Die Entscheidung, die er getroffen hat, war das. Durch den einzigen Schritt hinzugehen und Danke zu sagen und Jesus anzuerkennen, hat er die Schleuse geöffnet, ganz weit. Er hatte die anderen und er haben real Gottes Hilfe erfahren in der Heilung. Sind auch geheilt worden. Aber es versiegte dann das, was zum breiten Strom der Gnade und des Heils werden kann. Und das kann in ganz vielen Situationen unseres Lebens entscheidend sein, dass eine Erfahrung, auch eine Heilserfahrung, aber auch eine Erfahrung der Hindurchhilfe, alle möglichen Erfahrungen, dass sie mit weiter das Flussbett verbreitern und den Strom verbreitern und mehr Intensität in unser Leben hineinbringen mit Gott. Wenn wir diese eine Entscheidung treffen und diesen einen Schritt tun, hier war es, hinzugehen, zu danken und ihn anzuerkennen als Herrn. Nicht ein Rinnsal einer einmaligen Erfahrung mit Gott bleibt. Auch da könnte ich wieder sagen, guck dir das Leben doch mal an. Ist das nicht nur ein Rinnsal bei dir? Weil die Schritte nicht kamen? Weil es nicht weiter zu Jesus hingeführt hat, dankend, vertrauend, anvertrauend, raumgebend? Und wir sehen auch noch mehr. Am Ende steht nicht die Bitterkeit über erlittenes Unrecht. Am Ende steht nicht die Bitterkeit über harte und schwere Zeiten. Es kann mal sein, dass wir eine Phase in unserem Leben haben, die so an diese Bitterkeit herankommt. Da haben wir alle nur eine bestimmte Frustrationstoleranz. Dann werden wir auch irgendwann schwierig. Am Ende steht nicht die Bitterkeit über erlittenes Unrecht. Am Ende steht auch nicht die pessimistische Einschätzung gegenüber dem Leben. Und ich denke, viele von uns wissen das, dass man manchmal, auch wenn man zu Christus gehört, nicht so ganz leicht sagen kann, oh, das Leben ist super. Und oh, wie toll. Sondern dass man manchmal viel biblischer ist und denkt, ich habe Lust abzuscheiden. Und bei Jesus sein, ich bin all das Leid. Das ist oft der Anstoß. Nicht so sehr die große Sehnsucht nach Jesus, sondern dass wir die Schnauze voll haben. Entschuldigung. Am Ende steht nicht die Bitterkeit. Am Ende steht nicht die pessimistische Einschätzung gegenüber dem Leben. Sondern am Ende steht die Dankbarkeit, die die weitere Entfaltung und Verwirklichung der guten Gedanken Gottes ermöglicht. Die weitere Verwirklichung und Entfaltung der guten Gedanken Gottes ermöglicht. Und damit können wir sagen, am Ende, das ist noch nicht das Ende, aber an dem Ende, das uns hier beschrieben ist, steht die Ehre Gottes, die sich im Lobpreis der Gnade Gottes vielfältig ausdrücken will und kann. Amen.